60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin jetzt Trocher und zu Gast bei Kunstvermittler Gerold Jahn. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Dein Vorschlag für die heutige Podcast-Folge, der hat mich ja ganz schön beschäftigt, um nicht zu sagen gelangweilt, denn es geht um Stillleben. Was fasziniert dich an Stillleben?
Also ich muss erst einmal sagen, die Schreibweise. Stillleben wird ja heutzutage mit 3L geschrieben. Nein, aber mal im Ernst, ich habe mich mit Stillleben auch früher gar nicht beschäftigt. Es ist für mich heute sehr wundersam, dass bei der Prüfung für die Gemäldegalerie zum Beispiel, um die Lizenz zu bekommen, es nicht eine einzige Frage zu Stillleben gab. Daran kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, dass wir jemals zu Stillleben irgendwas gelernt hätten. Höchstens, dass man mal oben an einigen Stellen gezeigt hat oder auch unten eben, das hier ist ein Stillleben. Ja, aber das war schon das höchste der Gefühle, dass ich den Namen Franz Snyders zum Beispiel wusste. Ehrlich gesagt bin ich erst unlängst auf dieses Thema gekommen, denn die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden haben ja jetzt eine monatelang andauernde Ausstellung Zeitlose Schönheit zur Geschichte des Stilllebens.
Ich glaube, mein erstes Stillleben habe ich bei Oma über dem Sofa entdeckt und es hat mich wirklich immer furchtbar gelangweilt. Aber ich habe gemerkt, bei Stillleben gibt es so viel Interessantes auch zu entdecken. Es geht um Täuschung, es geht um Betrug. Aber meine erste Frage ist eigentlich, wer hat es erfunden?
Wer hat es erfunden? Ich glaube, wir werden im Laufe unseres Gespräches öfter darauf kommen, dass man das so ganz einfach gar nicht sagen kann. Ja, es gibt also im Unterschied zur Mathematik ja hier keine ganz klare Definition, aber es wird angenommen, das erste Stillleben weltweit, das heute noch existiert, das ist in Ägypten zu finden. Nun werden vielleicht andere gleich wieder sagen, na, wir gehen mal bei den Höhlenmalereien der Steinzeit los. Also da sind ja auch Dinge dargestellt. Aber in Ägypten, da müssten wir nach Theben fahren, in die Stadt Theben und uns mal das Grab Nummer 69 raussuchen. Also ich war selber noch nie dort. Ich weiß es nur, dass dort das Grab des Menna zu finden ist. M-E-N-N-A. So war sein Name, Menna. Das war irgendein Landwirtschaftsbeamter. Und auf seinem Grab sind dargestellt eben Dinge wie Fische und so weiter oder Gegenstände, die mit der Landwirtschaft, mit den Gaben der Natur zu tun haben. So also Ägypten.
Da kommen wir auch gleich zum Kern des Pudels, hätte ich fast gesagt, zum Kern des Stilllebens. Was ist so typischerweise drauf dargestellt? Ein paar Sachen hast du ja schon gesagt.
Ja, Stillleben, also Dinge, die eigentlich still sind. Aber das Wort Stillleben beinhaltet ja auch Leben. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Gegenstände, die in unserem Leben eine Rolle spielen, das kann eine Mahlzeit sein, ein Frühstücksstillleben gibt es, Blumensträuße. Es können aber auch Tiere dargestellt sein, Fische zum Beispiel. Ja, Marktstillleben mit Fischen sind sehr bekannt. Ja, das ist eigentlich erstmal kurz gesagt überwiegend der Inhalt, also Gegenstände.
Und wahrscheinlich auch Blumen. Also wenn man seiner Liebsten vergessen hat, Blumen zu schenken, dann schenkt man ihr ein Stillleben mit Blumen.
Ja, es gibt übrigens, um mal vielleicht gleich einen Ausflug in Gedanken zu machen, selbst im grünen Gewölbe bei uns ein Stillleben, ja, ein mit Perlmutt ausgelegtes, so eine Intarsienarbeit, also Einlegearbeit aus Perlmutt. Blumenstillleben, also auch in der Juwelierkunst, wenn man so will, oder in der Goldschmiedekunst. Das wäre aber der Ausflug ins grüne Gewölbe. Wir sind ja bei den alten Meistern zu Hause.
Apropos alte Meister, nach der Antike, nach dem alten Ägypten kam dann in der Zeitgeschichte und in der Kunstgeschichte dann die Antike.
Genau, also wir nehmen ja dann Griechenland, wir nehmen Rom. Bei den alten Griechen gibt es einen Meister namens Peraikos. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Peraikos. Und der hat dargestellt, interessanterweise, verschiedene Berufsgattungen wie Tischler oder Schuster, würden wir sagen, ohne die Personen darzustellen, sondern ihre Werkstatt mit ihren Gegenständen. Das wäre also ein weiterer Schritt in grauer Vorzeit zu unseren heutigen Stillleben. Und dann können wir nochmal in Italien vorbeischauen, im berühmten Pompeji. In der Nachbarschaft liegt ja die Nachbarschaft liegt die Stadt Neapel und dort findet man also Grabschmuck von Pompeji, der entstanden sein muss so um das Jahr 60, ja, nach 60 nach Christus. Also das sind die antiken Darstellungen. Ägypten in grauester Vorzeit, dann später Griechenland und in Italien in Pompeji bzw. Neapel.
Weißt du denn, wie das damals gemacht wurde? Haben die alten Römer oder die Griechen das schon irgendwo hingemalt, auf Holz, auf Leinwand?
Nein, also es gibt sowohl Mosaike, Einlegerarbeiten, als auch sogenannte Enkaustik. Das ist also eine Technik, die in grauer Vorzeit angewandt wurde. Die Enkaustik gibt es seit rund 2.500 Jahren. Enkauston bedeutet eingebrannt. Farbpigmente in Wachs auf Maluntergrund. Eingebrannt und dadurch sehr, sehr gut konserviert. Und deswegen gibt es die heute noch.
Wow. Ja. Nicht schlecht. Was ich bei der Vorbereitung gelernt habe, ist, dass dann das Stillleben so eine Art stilles Leben führte, es keine gab. Das Mittelalter hatte keinen Bedarf an Stillleben.
Ja, das stimmt. Also im Mittelalter findet man nichts, was wir heute mit diesem Begriff Stillleben verbinden würden, weil der Mensch, die Kirche diktierte das Leben, der Glaube diktierte das Leben in unseren Breiten jedenfalls. Der Mensch war felsenfest davon überzeugt, unser irdisches Leben ist es auch gar nicht wert, groß dargestellt zu werden. Wert dargestellt zu werden sind die Götter, sind der Gott, sind Heilige, aber nicht unser irdisches Leben. Wir sind nur auf Durchgangsstationen. Nach unserem Ableben geht es ja weiter im Himmel. Das ist die kurze Erklärung. Deswegen gibt es im Mittelalter keine solche Darstellung.
Jetzt haben wir aber Haufen Stillleben in den Museen hängen, bei uns, auf der ganzen Welt. Wann hat es denn dann richtig angefangen, sozusagen in der Neuzeit?
Ja, in der Neuzeit, also um nochmal zurückzukommen aufs Mittelalter, Giotto in Italien und sein Schüler Taddeo Gaddi, die stellen dann schon Gegenstände auch dar. Es geht aber im späten Mittelalter, in dem Beginn der Renaissance, der neuen Entdeckungen, der Entdeckung der Welt und der großen Neugier. Es gibt eine Übergangszeit oder Übergangsformen, besser gesagt, wo religiöse Motive als Vehikel dienen, um auch Blumen darzustellen, zum Beispiel. Also Religion und Stillleben bilden dann Jahrzehnte, Jahrhunderte eine Einheit. Aber um jetzt wieder deine Frage zum Schluss zu beantworten, es geht dann in unserem Sinne eigentlich um 1600 so richtig explosionsartig los, und zwar definitiv in den Niederlanden.
In den Niederlanden? Ich hätte jetzt auf Italien getippt.
Es gibt auch italienische, es gibt spanische Stillleben, das kann man alles auch bei uns in der Galerie sehen. Aber die Dominanz ist eindeutig zu sehen, auch jetzt in der Ausstellung. Das ist also Flandern und eben auch Holland, generell gesagt die Niederlande.
Warum hat eigentlich das Stillleben in den Niederlanden so einen Erfolg?
Ja, der Erfolg ist wegen der bürgerlichen Ausrichtung, das ist zumindest meine Meinung, es entsteht im Folge des großen Krieges gegen die Spanier eine eigene bürgerliche Republik. Man will seine eigene Realität, sein eigenes Leben in Bildern gerne gespiegelt sehen. Und das Bürgertum hat auch den Bedarf, seine eigenen gut geschmückten Räume weiter zu dekorieren, unter anderem mit Früchten, mit Blumen und so weiter. Das ist der eine Grund, warum in den Niederlanden das Stillleben sich sehr stark durchgesetzt hat im 17. Jahrhundert dann.
Hat auch die Reformation damit was zu tun?
Reformation und Gegenreformation. Die Gegenreformation bedeutete von Seiten der katholischen Kirche von höchsten Stellen, wir lassen mal auch ein menschliches Antlitz zu. So formuliere ich das gerne mal. Und zwar, dass auch einfache Gegenstände auf einmal wert sind, dargestellt zu werden. Sie sind auch Schöpfungen Gottes. Und wir müssen uns also nicht nur in Gold und farbenschwelgenden Bildern ergötzen, sondern es gibt auch die einfache Darstellung von Früchten. Interessant in der Beziehung übrigens ein berühmtes Werk, das man in einer Galerie in Schweden finden kann, hat ein Italiener gemalt, Das könnte man mal vielleicht aufrufen.
Genau, ich könnte das in die Shownotes packen. Ich weiß schon, auf wen du, ich finde das unglaublich, dieses Bild.
Ja, das
Bild.
Ist wirklich ein unglaubliches
Bild. Aber ich überlasse es dir, den Namen auszusprechen des Künstlers, weil ich blamiere mich dann.
Giuseppe Arcimboldo
hat
dieses Bild gemalt im 16. Jahrhundert und es zeigt ein Porträt eines Kaisers, nämlich Rudolfs II. Von Habsburg. Mailand, die Stadt, wo dieser Arcimboldo gearbeitet hat, gehörte zum Habsburger Gebiet. Und sein Bildnis also besteht aus Äpfeln, Kürbissen, Zwiebeln und so weiter. Dieses Bild muss man sich unbedingt mal anschauen. Es hängt im Original nach meinem Wissen in Schweden.
Wenn man da nicht hinkommt, wie gesagt, ich packe das in die Shownotes, das ist unglaublich, das ist quasi ein oller Gemüsekorb.
Ja, ein oller Gemüsekorb, herrlich, genau.
Das war so eine typische Stillleben-Darstellung. Ich glaube, er meinte das auch nicht ganz ernst. Ich hoffe, er hat dieses Bild überlebt.
Ja, das Bild wurde sehr anerkannt. Das hat die Menschen natürlich verblüfft, dass man aus Früchten tatsächlich ein Bildnis schaffen kann, in dem man den jeweiligen Menschen auch wirklich erkennen kann.
Dann kennt man ja auch Albrecht Dürer zum Beispiel. Hat der Stillleben gemalt oder wer hat eigentlich im deutschen Landen so das erste Stillleben gemalt? Kann man das überhaupt feststellen oder sagen?
Ja, wie so oft gibt es da keine Definition. Der Begriff Stillleben übrigens ist um 1600 aufgekommen und zwar in den Niederlanden. Stillleben, glaube ich, wird es ausgesprochen. Wir im Deutschen und im Englischen, ja, das ist Stilllife, also Albrecht Dürer hat ja seinen Feldhasen gemalt. Gut, das ist kein Stillleben, das ist auch die Anatomie eines Tieres. Es gibt die Gräser, diese Riedgräser oder Feldgräser, dieses Rasenstück auch von Dürer, wo man durchaus schon von einem Stillleben und zwar außerhalb der häuslichen Umgebung sprechen kann, in der Natur. Wenn wir aber uns in Deutschland etwas länger umschauen, dann gibt es ein Bild mit einer Vase und darin Lilien, also Blumen, gemalt von einem gewissen Hans Memling. Und den Namen könnte man sich vielleicht mal merken, Hans Memling. Das Bild hängt allerdings ein Stück weit weg von uns in Madrid, im Museum Thyssen-Bornemisza. Das wurde gemalt um 1485, also quasi im späten Mittelalter.
Was ist darauf
und
zu sehen?
Da ist eine Vase zu sehen mit Schwertlilien. Und es ist auch der Bezug zu christlicher Symbolik eben gegeben mit, ich glaube, einem Kruzifix und Christusmonogramm. Auf jeden Fall Schwertlilien stellen ja den Schmerz von Maria dar. Ja, und damit will ich nochmal ansprechen. Lange Zeit gab es dann eine Mischform zwischen religiöser Darstellung und Gegenständen, Blumen in erster Linie, ja, zwischen Religion und dem Stillleben. Das wäre Hans Memling. Dieses Bild, wie gesagt, hängt in Madrid. Wenn man in Deutschland fragt, wo hängt denn eigentlich unser erstes Bild von diesem Typ, dann müsste man wohl nach Münster in Westfalen fahren, im Westfälischen Landesmuseum von einem gewissen Ludger Tom Ring. Das ist eine westfälische Malerfamilie gewesen, 16. Jahrhundert hat dieser Ludger Tom Ring zwei Vasen gemalt, Majolika-Vasen, in denen auch Lilien und Rosen und so weiter dargestellt sind, aber eben auch noch Christusmonogramm und ein Kreuz.
Okay. Ich glaube, was ich so festgestellt habe, auch wenn man durch die alten Meister in Dresden Lust wandelt, der nächste Zeitabschnitt ist dann der Barock, wo sozusagen das Stillleben seine ganze Pracht entfalten konnte. Oder bin ich zu schnell?
Nein, du bist nicht zu schnell. Also das 17. Jahrhundert gilt als die Blütezeit und die Niederlande, wie wir ja gerade gesagt haben, gilt als die Wiege von Stillleben, überbordende Fülle vom, ja, das Leben wird überbordend dargestellt. Es gibt also Marktszenen, da quellen die Tische über von Wildbret, von Pflanzen, von Fischen eben. Ja, das sind also diese Stillleben der barocken Zeit. Hauptprotagonist übrigens in Flandern, also im heutigen Belgien, in der Stadt Antwerpen, ist Franz Snijders.
Den habe ich schon mal gehört.
Ja, das wird auch ganz deutlich, wenn man durch unsere Ausstellung spaziert, durch die Dauerausstellung oder jetzt eben durch diese zeitweilige Ausstellung.
Was hat der Snijders so besonders gemacht?
Ja, in diesen Bildern fällt auf, es gibt nicht nur Unbelebte, es gibt nicht nur tote Dinge. Stillleben impliziert ja auch das Wort Leben. Und da findet man einen kleinen Affen, da findet man irgendwo ein Eichhörnchen, da findet man eine Dame mit einem Papageien auf ihrem Finger. Ja, und da sind Hund und Katz zum Beispiel, Fische, Aale oder eben Neunaugen, die sich durch das Bild dann winden. Also es ist durchaus Leben im Stillleben.
Weißt du, warum das so erfolgreich war, dieses Stillleben? Hat man sich das als Dekoration in die Wohnung, ins Schloss gehangen oder war das sozusagen zum Angeben? Schaut mal her, was ich für tolle Tafeln schon hatte.
Ja, ganz eindeutig, also dekorativ, auch um zu sehen oder um selber jeden Tag sich vor Augen zu halten, schaut mal, wie unser Leben sich entwickelt hat. Wir können uns Zucker leisten, wir können uns Zimt leisten. Es gibt Weintrauben, es gibt Aprikosen, also aus eigenen Gefilden, aber auch aus der Ferne, aus den neu gewonnenen Kolonien, wobei durchaus man heutzutage auch kritische Töne da lesen und hören kann. Das finde ich vollkommen richtig. Dazu vielleicht nachher noch ein paar Worte zum Sklavenhandel und der Sklavenarbeit auf den Plantagen. Aber um deine Frage zu beantworten, jawohl, also dekorativ. Die Stillleben werden sehr gut gekauft. Viele machen damit ein gutes Geld, Stilllebenmaler. Aber die hochnäsigen Kunsthistoriker, Kunsttheoretiker siedeln das Stillleben in diesen damaligen Zeiten immer noch ganz niedrig an. Denn denen geht es eigentlich darum, was dargestellt ist, nicht wie es dargestellt ist.
Du hast gerade die Kolonien angesprochen und zum Beispiel Zucker. Sind denn in diesen Stillleben, ich habe ja gelernt, es sind immer irgendwelche Botschaften enthalten in alten Bildern. Ist das bei Stillleben auch so?
Oh ja, man kann mit einem Lächeln sagen, du kannst dort so viel herauslesen aus einer Aprikose, aus einer Feige, Avocado und so weiter. Du kannst aber auch unendlich viel hineininterpretieren, wenn du es nur, ich sag mal, überzeugend interpretierst. Da kannst du dann sonst was für Symbole erzählen. Aber was ich also als kritischen Unterton sehr wichtig finde, das kann man auch in den Bildbeschreibungen der Kunstsammlungen sehen. Da gibt es ein Bild, da ist Pfeffer eingerollt in eine Zeitungsrolle. Simpler Pfeffer. Auf einem anderen Bild ist eine Pastete aufgebrochen, da quillen die Früchte raus und die Pastete zeigt ganz deutlich Zuckerkörner. Zucker, Pfeffer, Nelken, Zimt, das sind heute Dinge, die wir ganz normal im Supermarkt kaufen können. Für die damaligen Menschen aber, fürs wohlhabende Bürgertum, ein großer Luxus und er kommt aus den Kolonien, aus den neu gewonnenen Kolonien, auch unter anderem der Niederländer und er wird erwirtschaftet mit dem Schweiß und dem Blut von Sklaven. Ja, die Sklaverei als ein wichtiges Thema wird zumindest mit angesprochen und das finde ich sehr wichtig.
Das ist spannend, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber du hast natürlich absolut recht, weil die Holländer oder die Niederländer, sagt man ja richtig, haben damals sehr viel Geld verdient und das angeblich goldene Zeitalter ist, wie du sagst, natürlich mit den Gewinnen auf den Plantagen durch Sklaven entstanden. Spannend. Wenn man vor einem tollen Stillleben steht, zumindest geht mir das so, dann denkt man manchmal, mein Gott, das sind ja fast schon 3D-Darstellungen, wie sie eigentlich erst in jüngster Zeit gemacht werden konnten. Aber das gelang damals schon.
Ja, also damit auch lässt sich der kommerzielle Erfolg der Stilllebenmaler begründen. Es gibt Namen, die wären heute längst vergessen, wenn sie nicht so wunderbare Darstellungen geschaffen hätten, wie zum Beispiel das Steckbrett, auf das man ja noch näher eingehen könnte, von Valérien Vaillant. Ja, das Steckbrett, das sich auf einer Tafel befand oder auf Holz befand, das du nicht unterscheiden kannst. Das heißt, du denkst, du hast schon den realen Gegenstand vor dir.
Warte mal, das Steckbrett, müssen wir kurz erklären, ist so eine Art barocke Pinnwand. Ja, das genau. Heißt, es ist ein Brett und da sind Fäden gespannt und diagonal. Das sieht verblüffend echt aus.
Ja, das sieht so verblüffend echt aus, dass man meint, den Brief direkt hinter dem Band hervorholen zu können, dass man das auch haptisch, also als ob man das anfassen könnte, als ob der Brief knistert. Aber dazu müsste man sich's mal natürlich im Original anschauen. Es hängt bei uns in der Gemäldegalerie Alte Meister.
Das ist ein ganz tolles Werk, aber auch bei vielen Darstellungen von, ich sage jetzt mal ein bisschen despektierlich, Obst und Gemüse ist das so, als ob man dort reinbeißen könnte, beziehungsweise es einfach von der Tafel oder vom Marktstand klaut.
Im 17. Jahrhundert basiert der Erfolg der Stilllebenmaler vor allem darauf, dass sie es täuschend ähnlich darstellen können. Das ist eine hohe technische Meisterschaft. Später wandelt sich das dann bis hin zum Abstrakten. Ja, ich sag mal jetzt als ganz modernen Künstler Picasso. Wir haben in Dresden in der Gemäldegalerie Neue Meister ein Stillleben mit einer Vase und einer Mandoline. Da muss man schon dreimal schauen. Ich wollte damit nur sagen, der kommerzieller Erfolg basiert eben darauf, dass das Bürgertum, dass die Auftraggeber hoch erstaunt waren, wie ein Mensch überhaupt etwas so realistisch, naturalistisch darstellen kann. Da ist ein Brett, das du nicht unterscheiden kannst von der Wirklichkeit. Da ist ein Vorhang beiseite gezogen, wo du meinst, den Vorhang greifen zu können. Es gibt ja schon in der Antike, glaube ich, darüber die tollsten Anekdoten, dass der eine Maler dann eben...
Ich glaube, es gab mal einen Malerwettstreit, wo der eine Maler mit dem anderen sich vergleichen wollte oder sollte und dann der gewonnen hat, der den perfekten Vorhang gemalt hat, hinter der das eigentliche Stillleben stecken sollte, beziehungsweise verborgen sein sollte. Das ist verrückt. Aber du hast gerade Picasso angesprochen. Lass uns noch mal kurz in die, ja, in das 17., 16. Jahrhundert zurückgehen. Gab es denn so typische, du hast gerade Marktszenen und Lebensmittel, gab es so typische Dinge, die dargestellt wurden, die sich besonders gut verkauften? Manchmal sieht man ja zum Beispiel auch Totenschädel.
Ja, der Totenschädel ist natürlich ein ganz besonderes Thema. Das ist der sogenannte Vanitas-Gedanke. Vanitas, also die Vergänglichkeit. Ja, ein Totenschädel kann es sein. Es kann eine Taschenuhr sein, die jetzt erstmal als simple Taschenuhr daherkommt, aber die musst du aufziehen. Wenn du sie nicht aufziehst, wird sie irgendwann mal ablaufen, genau wie unser Leben. Wir raffen uns quasi jeden Tag neu auf und freuen uns sicher auch, dass wir leben. Aber irgendwann einmal ist das irdische Leben dann vorbei, ist es zu Ende. Auf manchen Zetteln, auf manchen Bildern kann man lesen, Memento Mori, ein berühmter Ausspruch, also ein Gedenk des Todes, ja, denke an den Tod. Vanitas, also die Vergänglichkeit, spielt immer wieder eine Rolle in diesen, oder nehmen wir zum Beispiel Blumenstillleben. In vielen Blumenstillleben, zum Beispiel bei unserem Abraham Mignon, da sieht man, wenn man genauer hinschaut, Insekten, da sieht man Raupen, Käfer, Fliegen und so weiter, die Blätter der Blumen oder die Blüten anbeißen, anknabbern. Und damit wird gezeigt, eine Blüte dauert nur eine gewisse Zeit, dann ist sie vorbei, die Blume wird welk oder eben sie wird von Insekten irgendwann mal zerfressen, aufgefressen.
Halleluja. Nach dieser Hochphase kam natürlich wie immer in der Zeitgeschichte und auch in der Kunstgeschichte, ja, da flaute die Mode des Stilllebens so ein bisschen ab, aber so richtig ging es dann ja im 19. Jahrhundert wieder los. Kennst du denn moderne Maler, die ja vielleicht Impressionisten, Expressionisten, die auch Stillleben gemalt haben? Oder war das dann gar nicht mehr so üblich?
Ja, doch, natürlich gibt es dann also weltberühmte Namen, Vincent van Gogh zum Beispiel, Paul Cézanne oder auch Pablo Picasso. Ja, Claude Monet, um sie alle mal aufzuzählen. Und wenn wir in die modernste Kunst fast unserer Lebenszeit reingehen, Andy Warhol, die berühmten Tomatensuppendosen da von Campbell, sind, wenn man so will, auch unsere Augenverführung, ja, und die Darstellung eben der Realität. Aber um vielleicht also aufs 19. Jahrhundert zu kommen, Vincent van Gogh hat ein weltberühmtes Stillleben gemalt, die Sonnenblumen, kennt, denke ich, jeder. Bei uns in Dresden könnte man auch mal durch die Galerie Neue Meister spazieren und mal nach dem Quittenstillleben eines gewissen Vincent van Gogh suchen. Da wird man dann vielleicht auch nebenan fündig. Pablo Picasso zum Beispiel hat in Dresden ein Stillleben oder wir besitzen eins von ihm. Das sind also eine Fruchtschale und eine Mandoline ist dort dargestellt. Aber wohlgemerkt, da muss man schon eine Weile suchen, um sie wirklich zu entdecken. Und damit will ich sagen, es geht jetzt hier in unseren Zeiten beileibe nicht mehr darum, naturalistisch alles darzustellen und möglichst in 3D, sodass das Auge getäuscht wird, sondern das Wie und das Was haben also ihren Kampf ausgefochten. Ja, der Inhalt oder auch die Art und Weise, ein Bild zu malen, das will ich damit ausdrücken, denn es war eine lange Zeit, da gab es den Kampf eben, das wird dann bezeichnet, der Sieg der Rübe. Ja, da ist eine einfache Rübe, die gemalt ist, die ist aber perfekt und gut gemalt, die ist wichtiger und besser als ein Historienbild, das vielleicht nicht so gut gemalt ist. Einstmals nämlich hat man immer gesagt, das, was der Inhalt ist des Bildes, das ist höher einzuschätzen als das, was dargestellt wird.
Das habe ich verstanden. Du hast bei der Vorbereitung, hast du mir noch einen Namen gesagt, da war ich ehrlich erstaunt, und zwar Otto Dix.
Ja,
Otto Dix hat Stillleben gemalt.
Otto Dix hat Stillleben gemalt, wenn auch nur selten. Auch da wird man fündig in der Gemäldegalerie Neue Meister. Wem jetzt Otto Dix nichts sagt, Maler, der nach dem Ersten Weltkrieg sehr drastische Bilder dargestellt hat, der das Elend der Menschen, das Elend auch des Krieges dargestellt hat. Und da gibt es ein Stillleben mit Witwenschleier. Eine Art Maske, wie eine Wachsmaske ist dort dargestellt und ein Witwenschleier und Trauerblumen. Also das ist sehr bewegend.
Und er war Direktor der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Deshalb ist Otto Dix natürlich hierzulande ein Begriff. Aber in Hamburg gab es auch gerade eine große Ausstellung zu Otto Dix. Lieber Gerold, ich fand es gar nicht so langweilig wie befürchtet. Also in den Stillleben steckt wieder jede Menge drin, was man entdecken sollte.
Ich denke auch, solche Dinge wie zum Beispiel der Sieg der Rübe ist schon mal ein interessantes Motto, nicht wahr? Man kann so ziemlich alles aus diesen Stillleben herauslesen, aber auch hineindeuten, kann man sich vielleicht mit einem Lächeln mal merken. Nichts ist unendlich. Die Vergänglichkeit ist in diesen Bildern, vor allem im 17. Jahrhundert, allgegenwärtig mit Schädeln, ja, mit denen man erstmal eben klarkommen muss, wenn man einen Totenschädel neben ein paar schönen Blümchen sieht. Ja, und vielleicht haben unsere Hörer das eben auch ganz interessant empfunden. Ein Stillleben muss nicht immer nur still sein, denn es gibt in den Bildern auch bewegte Figuren. Das Stillleben hat auch einen zweiten Namensteil, nämlich Leben.
Also es ist viel Leben im Stillleben.
Ja, und es
wollen wir uns darauf einigen?
Ja, und es öffnet uns ein Fenster sozusagen in die Gedankenwelt und in das Leben in damaligen Zeiten bis in unsere heutige Zeit.
Vielen Dank, Gerold.
Gerne geschehen.
Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.